Yoginam,
Yoginam,
von allen, die selbstgenügsam sind. Anripa, o König, Nirnitam, entschiedene Wahrheit. Harehe, des Herrn Shri Krishnas. Nama, heiliger Name. Anu, nach jemandes Vorbild. Immer. Kirtanam, das Chanten. Übersetzung. O König, das unablässige Chanten des heiligen Namens nach dem Beispiel großer Autoritäten ist für alle der zweifelsfreie und furchtlose Weg zum Erfolg, auch für diejenigen, die von allen materiellen Wünschen frei sind. Für solche, die jeden denkbaren materiellen Genuss begehren und selbst für diejenigen, die durch transzendentales Wissen in sich selbst zufrieden sind. Erläuterung. Im vorangegangenen Vers wurde von der dringenden Notwendigkeit gesprochen, Zuneigung zu Mukunda zu entwickeln. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, die auf unterschiedliche Weise nach Erfolg streben. Für gewöhnlich sind solche Menschen Materialisten, die materielle Sinnbefriedigung in vollem Ausmaß genießen wollen. Neben ihnen gibt es die Transzendentalisten, die vollkommenes Wissen vom Wesen des materiellen Genusses erlangt haben und sich daher von einer solch trügerischen Lebensweise fernhalten. Sie sind durch Selbsterkenntnis gewissermaßen in sich selber zufrieden. Über ihnen stehen die Geweihten des Herrn, die weder danach begehren, die materielle Welt zu genießen, noch ihr entkommen wollen. Ihnen geht es um Sri Krishnas Befriedigung. Mit anderen Worten, die Geweihten des Herrn wünschen nichts für sich selbst. Wenn der Herr es will, sind die Gottgeweihten bereit, alle möglichen materiellen Annehmlichkeiten anzunehmen. Und wenn der Herr es nicht will, können sie auf alle Arten von Annehmlichkeit verzichten, selbst auf Befreiung. Die Gottgeweihten sind auch nicht selbst zufrieden, denn sie wünschen sich nur, dass der Herr zufrieden ist. In diesem Vers empfiehlt Sri Shukadev Goswami das transzendentale Chanten des heiligen Namens des Herrn. Durch vergehenloses Chanten und Hören des heiligen Namens des Herrn wird man zunächst mit der transzendentalen Gestalt des Herrn vertraut, sodann mit den Eigenschaften des Herrn und schließlich mit der transzendentalen Natur seiner Spiele. Im vorliegenden Vers heißt es, dass man den heiligen Namen des Herrn ständig chanten soll, nachdem man ihn von Autoritäten gehört hat. Dies bedeutet, dass das Hören von Autoritäten die erste Voraussetzung bildet. Durch das Hören des heiligen Namens wird man allmählich auf die Stufe erhoben, auf der man von seiner Gestalt, seinen Eigenschaften, seinen Spielen und so fort hört. Und nach entwickelt sich das Gefühl für die Notwendigkeit, über seine Herrlichkeit zu chanten. Dieser Vorgang wird nicht nur denjenigen empfohlen, die hingebungsvollen Dienste erfolgreich ausüben wollen, sondern auch denjenigen, die noch materiellen Dingen verhaftet sind. Srila Shukadev Goswami gemäß ist dieser Weg zum Erfolg sicher. Und nicht nur er, sondern auch alle anderen vorangegangenen Acharyas bestätigen dies. Es besteht daher keine Notwendigkeit, weitere Beweise auszuführen. Dieser Vorgang wird nicht nur den fortschreitenden Studenten in den verschiedenen Zweigen ideologischen Erfolges empfohlen, sondern auch denjenigen, die als fruchtbringende Arbeiter, Philosophen oder Gottgeweihte bereits erfolgreich sind. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Der Text noch einmal. Etanni vidyamananam ichatam makutobayam yoginam vipanirnitam harir namanukirtanam. Wunderschön. O König, das unablässige Chanten des heiligen Namens nach dem Beispiel großer Autoritäten ist für alle der zweifelsfreie und furchtlose Weg zum Erfolg, auch für diejenigen, die von allen materiellen Wünschen frei sind, für solche, die jeden denkbaren materiellen Genuss begehren und selbst für diejenigen, die durch transzendentales Wissen in sich selbst zufrieden sind. Hare Krishna. Ja, das sind, ist die Bhagavatam Lösung auf alle, sagen wir mal, Wünsche oder für alle Wünsche, spirituellen Fortschritt zu machen. Heute möchte ich am vorletzten Tag etwas über unseren hauptsächlichen Sadhana, das heißt, die Übung beschreiben, die uns sicher zum spirituellen Erfolg und zur spirituellen Erkenntnis hinführt. Ich möchte heute über das Chanten des heiligen Namens sprechen und einige hilfreiche Inspirationen auch geben, wie wir das eigene Chanten zur Vollendung bringen können. Es ist so, dass in den heiligen Schriften von zwei Krishnas gesprochen wird. Derjenige, der benannt wird, also die Person, und auch Vachanam. Vachanam heißt der Name dieses Benannten. Von diesen beiden Formen von Krishna ist der Name sogar noch barmherziger als Krishna selber. Und das liegt daran, dass der Name leichter zugänglich ist als Krishna. Um Krishna zu erlangen und zu verstehen, sind sehr hohe spirituelle Qualitäten vonnöten. Aber der heilige Name kann auch von Menschen gechantet werden, die noch nicht diese hohen Qualifikationen erworben haben. Nun, das Erstaunliche und spirituell für uns Rätselhafte vielleicht, ist, dass beide gleich sind. Der heilige Name ist identisch mit Krishnas Namen, mit Krishna selber. Und das zu verstehen, bildet, was Prabhupada beschrieben hat, als das offene Geheimnis des Krishna-Bewusstseins. Das, was es gilt, zu ergründen und zu verwirklichen auf unserem Weg zum Krishna-Bewusstsein, zum vollen Krishna-Bewusstsein. Wenn wir diese Verwirklichung haben, dass Krishna und sein Name nicht verschieden voneinander sind, dann sind wir Krishna bewusst oder selbstverwirklicht. Ihr könnt deswegen auch euer Krishna-Bewusstsein an etwas ganz Einfachem messen. Wie sehr ist euer Vertrauen in den heiligen Namen da? Wie sehr vertraut ihr darin, dass einfach der Name, den ihr ausspricht in der Japa-Meditation, identisch ist mit Krishna? Wenn euer Vertrauen groß darin ist, wird eure Beziehung zu Krishna sehr tief sein. Wenn euer Vertrauen klein darin ist, werdet ihr noch an eurer wirklichen Beziehung von Krishna arbeiten können. In den Heiligen Schriften heißt es Nama Chintamani Krishnas, dass der Name eine besondere Qualität hat. Er ist Chintamani. Chintamani ist etwas, was es in der spirituellen Welt gibt. Es sind sogenannte wunscherfüllende Steine. Du kannst dir von einem Chintamani-Juwelen alles wünschen, ihn an alles halten, und der Chintamani-Stein wird dir deinen Wunsch erfüllen. So ist es auch mit dem Heiligen Namen. Der Heilige Name wird uns alle spirituellen Wünsche erfüllen, und hier kommt es, wenn wir ihn nicht richtig chanten, das heißt, voll mit materiellen, also mit ein paar materiellen Wünschen noch, dann wird er uns auch materielle Wünsche erfüllen. Hare Krishna. Ich selber habe in meinem eigenen spirituellen Leben sehr oft erlebt, wie mein Herz noch voll mit materiellen Wünschen war und wie mir Krishna als heiliger Name diese materiellen Wünsche auf manchmal peinliche Art und Weise erfüllt hat, so dass ich gemerkt habe, Hare Krishna, ich habe es verstanden, ich werde schon mal mir mal jetzt langsam was anderes wünschen im Leben. Nun, das Chanten des Heiligen Namens hat auch eine andere Eigenschaft. Es ist von einer bestimmten Art des Wohlgeschmackes erfüllt. Materielle Dinge haben auch eine Art des Wohlgeschmackes in sich. Gestern haben wir Himbeereis gegessen mit Schlagsahne bei Guru Shakti. Es war so ein verführerischer Geschmack, dass ich am liebsten zu euch allen hingelaufen wäre und euch eingeladen hätte, das einmal zu erleben. Das gibt es nicht, haben wir geschrien, als wir den Geschmack gekostet haben. Himbeereis mit Sahne, das gibt es nicht. Es war so ein intensiver Wohlgeschmack da. Aber ich habe dann einen kleinen Nachschlag, nicht so viel, die halbe Portion nochmal nachgeschlagen. Und dann merkte ich schon, oh no, jetzt fängt der rechte Zahn an zu schmerzen, der Alterszahn. Und ich konnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt noch ein bisschen, ein Teelöffel mehr zu mir genommen hätte, wäre der Geschmack ein bisschen ins Gegenteil umgekehrt. Außerdem, wenn ich mehr gegessen hätte, wäre ich so fett geworden, dass dieser Sitz zusammengebrochen wäre unter meinem vergrößerten Gewicht. Ja? Also materielle Dinge, darum geht es mir in diesem Vergleich, haben schon einen Rasa, einen Geschmack. Aber dieser Geschmack ist niemals grenzenlos. Er ist begrenzt. Nach einer gewissen Zeit wird die Sache langweilig oder sogar schmerzhaft bis peinlich. So, der Heilige Name hat auch einen Rasa in sich verborgen, den man kontakten kann, wenn man ihn, den Heiligen Namen kontaktiert. Aber beim Heiligen Namen ist es so, dass je mehr man ihn chantet, desto größer wird der Geschmack. Verkleinert sich nicht, sondern er vergrößert sich. Das ist anders als bei einer materiellen Sache. Man kann das immer merken am Namen, wenn man den Namjagya unternimmt. Das heißt, das Chanten der heiligen Namen hört. Am Anfang ist man noch nicht so drin. Und man kommt rein, langsam mehr und mehr rein. Und schließlich, wenn man ein bisschen mehr gechantet hat, kommt man rein. So So, der Heilige Name hat also in diesen zwei Dingen, ist er völlig transzendental. Er ist identisch mit dem Benannten und er hat auch einen Rasa in sich, der nicht kleiner oder geringer wird, während man sich mit ihm befasst und ihn chantet, sondern der sogar größer wird. Es gibt Devotis, die einen solchen Rasa verspüren beim Chanten der Heiligen Namen, dass sie gar nichts anderes mehr tun als chanten. Ihr Leben ist ein Chant-Leben. Von morgens bis abends. Chant, chant, chant. Für uns bedingte Seele ist von morgens bis abends Chant, Chant, Chant. Ein Haar fehlt. Ein ganz wichtiges Haar. Das ist das aufmerksame und von Liebe erfüllte Hören des Heiligen Namens. In dem Augenblick, wo ein Devoti richtig hören kann, den Heiligen Namen richtig empfangen kann in seinem Bewusstsein, kann er die ganze Zeit chanten. Srila Prabhupada sah seine Mission, und es ist ja wichtig, mal festzustellen, in welche Bewegung man da gelandet ist. Es ist ja eine Tradition, in der wir hier sind, darin, das Chanten der Heiligen Namen zu verbreiten. Srila Prabhupada hat keine Hehl daraus gemacht, dass die erste und wichtigste spirituelle Praxis, die alle anderen Praktiken durchdringt, das Chanten der Heiligen Namen ist. Er ist in den Westen gekommen und hat seine Bewegung angefangen. Wie hat er das gemacht? Er ist einfach in ein Park gegangen, hat sich auf den Rasen niedergelassen und hat mit einer Bongo-Trommel angefangen, sich zu begleiten, während er den Hare Krishna-Mantra chantete. Das war seine Art, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Später kam dann ein Parkwächter oder Parkdiener und hat gesagt, haben Sie das Schild nicht gesehen? Betreten des Rasens ist verboten. Prabhupada hat gesagt, nein, habe ich nicht gesehen, aber macht nichts. Zudem, Prabhupada ist jetzt nicht nach Hause gegangen und hat gedacht, weil es war ja nicht so wichtig, das Chant nicht, man kann hier nicht sich richtig hinsetzen, sondern für Prabhupada war es von so existenziell wichtiger Natur zu chanten, dass er sich auf den Asphalt setzte. Der war warm und hat im Sommer nach Asphalt gerochen. Da machte man sich auch Asphaltflecken auf den Dhoti. Aber für Prabhupada war es so wichtig, sich hinzusetzen und zu chanten, um seine Bewegung zu verbreiten. Das war ein unverzichtbarer Teil seiner Bemühungen. Man konnte nicht aufhören zu chanten, auch wenn man nicht anständig sitzen konnte auf dem Rasen. Nein, dann musste man halt irgendwie anders chanten. Wenn man Prabhupada gesagt hätte, er könne nicht auf dem Asphalt sitzen, hätte Prabhupada eine andere Alternative gefunden. Aber auf alle Fälle hätte er gechantet. Denn das Krishna-Bewusstsein, denn das war, was er zu vermitteln hatte, das Chanten der Heiligen Namen. Als Prabhupada sich schließlich in seinem Endlila auf das Bett hinlegte, von dem er diese Welt verließ, bat er seine Devotis zusammenzukommen. Er hätte alles Mögliche machen können, aber Prabhupada bat darum, ihm den Heiligen Namen zu geben. Die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, wurde gechantet für Srila Prabhupada. Er sagte, das sei die einzige Medizin, die es gäbe in dieser Welt für die Seele. Durch sein Beispiel zeigte er, dass seine Mission darin lag, zu chanten, selber zu chanten und andere dazu zu bewegen, zu chanten. Mein tiefster Eindruck von all den Begegnungen, die ich mit Prabhupada hatte, war ein nicht verbaler Eindruck. Nichts geschah dort in Worten. Wir waren nach Deutschland, wir waren in Paris gewesen, Paris, s'il vous plaît, und hatten Prabhupada in einem Vorort von Paris besucht, Fontenot-aux-Roses, oder Rose schrieb man es, Fontenot-aux-Roses. Und da waren da war so ein kleines Reihenhaus, was die Devotees hatten als Tempel. Und wir waren jetzt drauf und dran zu gehen, aber wir wollten Prabhupada noch ein Abschiedsgeschenk machen und schenken ihr eine super Decke aus Schafswolle von der Lüneburger Heide. Die ist die wärmste Schafswolle, die es gibt in Deutschland, angeblich. Weil der Herbst würde kommen und da braucht man sowas zum Rasten. Wir gingen also zum Servant von Prabhupada und fragten den Servant, wo Prabhupada sei. Und Prabhupada sagt, und der Servant sagte, in sein Zimmer. Wir gingen in sein Zimmer hinein, um dort Prabhupada die Decke zu überreichen und dann nach Hause zu fahren. Prabhupada war jedoch nicht im Zimmer. Wir gingen also aus dem Zimmer heraus wieder und wollten, fragten den Servant, er ist nicht da, wo ist er? Nein, er muss im Zimmer sein. Schaut nochmal nach. Ihr habt nicht genug nachgeschaut. Und dann gingen wir nochmal in den Zimmer. Und es war, als wir reingingen, spürte ich Prabhupadas Gegenwart im Zimmer. Aber ich sah ihn nicht. Und ich muss sagen, ich war auf seltsame Weise berührt. Weil man merkte, Prabhupada ist da, aber ich sehe ihn nicht. Und dann ich bin immer sehr mutig gewesen, als ich noch jung war. Und bin in das Zimmer reingegangen und schaute mich dann einmal so rum. Und da sah ich Prabhupada auf eine Weise, wie ich es nie vergessen kann. Prabhupada saß im Schatten der Tür. Ich weiß nicht mal, ob das eine korrekte deutsche architektonische Ausdrucksweise ist. Kennt man diesen Begriff, den Schatten der Tür? Ist ja ungewöhnlich, ne? Damit will ich sagen, wenn das der Türeingang ist, ich komme hier rein, dann hat sich die Tür so geöffnet. Wir sind so reingegangen und sind ins Zimmer rein und sahen nicht. Und Prabhupada saß hier, von der Tür beschützt, im Schatten der Tür. Und was tat er? Prabhupada saß da und war nicht mehr in dieser Welt. Ich habe sowas noch nie gesehen und an diesem Tag ist das Vertrauen in Prabhupada so gestiegen und ein unauslöschlicher Eindruck ist geschehen. Prabhupada war effektiv nicht mehr mit uns. Prabhupada saß dort und war vertieft ins Chanten, in ein flüsterndes Chanten des Heiligen Namens. Es war hörbar. Er hat laut gechantet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Es war ganz vertraut. Aber was das Besondere war, man wusste, dass Prabhupada realisiert ist, der Heilige Name nicht verschieden war von Krishna. Es war ein Leuchten um ihn. Ein ganz überirdisches Leuchten. Ein von Krishna erfülltes Leuchten oder ein durch Krishna verursachtes Leuchten. So muss man das sehen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen kann, so eine arme, bedingte Seele, die da in so einem Raum von einem stolpert, mehr oder weniger, hat so eine Lüneburger Wolldecke dabei, von der sie restlos überzeugt ist, nicht? Super Decke, nicht? Und plötzlich werde ich katapultiert aus meinem Verständnis und werde also ganz eigentümlich berührt durch diese Wahrnehmung. Und von daher weiß ich, dass Srila Prabhupada gekommen ist, um uns Krishna zu geben in Form des Heiligen Namens. Sowas vergisst man nicht. Einmal ging Srila Prabhupada in Juhu spazieren und plötzlich lärmten lauter indische Kinder um ihn herum und sprangen so auf und an, ab und sagten, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, so im Spott, so, hier kommen die Hare Krishna Leute und dann, wir gehen ja heute nach Duyong und ihr werdet das auch erleben. Und die Leute nehmen das Chanten einfach auf und finden es dann wahnsinnig komisch, auch zu chanten. Und Hare Krishna, so ein grand plaisir. Nicht? Und so, nicht? Das, Prabhupada hielt den Spaziergang an. Es waren die führenden Mitglieder seiner Bewegung um ihn herum. Sie hatten über wichtige Themen gesprochen. Prabhupada stellte sich hin und strahlte über das ganze Gesicht, indem er diesen Kindern, die da rumsprangen, Hare Krishna, Hare Krishna, sie anschaute. Und dann sagte er mit tiefem Ernst und großem Triumph, unsere Mission ist ein Erfolg. Sie chanten Hare Krishna. Es war klar, er wollte chanten und das Chanten verbreiten. Die meisten Mitglieder in der ISKCON chanten nicht richtig. Das ist ein Problem, was eine spirituelle Bewegung hat. Diese sind nicht erfüllt, sie verwirklichen nicht so viel den Nektar des Krishna-Bewusstseins. Denn der Nektar des Krishna-Bewusstseins ist in Krishna, nirgendwo anders. Und Krishna ist im heiligen Namen am leichtesten zugänglich. Den heiligen Namen richtig zu chanten, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was jeder Einzelne auf seine oder ihre Art und Weise erlernen muss. Die Hare Krishna Bewegung ist eine riesige Universität. Da steht es drin, das ist das Motto, Chant Hare Krishna. Wenn ihr in die Humboldt-Universität von Berlin geht, seht ihr Madhavananda, da kann man doch nicht schlafen, das ist doch das Thema schlechthin. Wenn man in die Universität ist, es geht über das Chanten, sagt man aufeinander. Ja, das ist keine Kunst, das raus, aber das Detail ist wichtig. Wenn du heute in die Universität, Humboldt-Universität gehst, siehst du den Spruch immer noch. Die Philosophen haben die Welt auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert. Es geht darum, sie zu verändern. Karl Marx. Jedenfalls war der immer da, als ich noch zur Universität ging. Also ich bin niemals zur Universität gegangen. So doof bin ich nicht. Also, sorry. So universitätsbegeistert bin ich nicht, wollte ich sagen. Sorry, es tut mir wirklich leid. Es hat einen relativen Wert, zur Universität zu gehen. Für Menschen sind so geeignet für diese Dinge. So, aber als wir dorthin gingen, um regelmäßig Vorlesungen zu halten, also zu predigen, zu Deutsch gesagt, da habe ich diesen Spruch noch gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass der langsam, dass sie auch andere Philosophen dort, und nicht immer nur Karl Marx, weil der war ja nur zitiert im Osten, so reinbringen. Da wurde das Motto, was die Universität sich gab, erklärt. Man ging in diese Universität hinein und es wurde Wert darauf gelegt, Wissen zu vermitteln, durch das die Welt im marxistischen Sinne verändert wurde. Das war der Osten Deutschlands, wo eine gut gemeinte und ernste Bemühung war, das in einem marxistischen Sinne zu verändern, auch Probleme anscheinend mit sich brachte, dieser Ansatz. So, die Universität des Krishna-Bewusstseins ist eine Universität, wo es darum geht, zwei Dinge zu lernen. Liebe zu Krishna, Liebe zu Gott. Und der Mittel, durch das man das lernt, ist das Chanten der heiligen Namen. Lord Chaitanya, unser Professor, sagt, wann Er sieht sich seinem sehnt sich dem Examen entgegen in dieser Universität. Wann wird der Tag kommen, wo beim Chanten Tränen aus meinen Augen kommen? Also, das heißt, wo er voller Liebe chantet. Liebestränen. Nicht Schlechtwettertränen oder was kann man noch, Windtränen oder was kann man noch für Tränen, Leidtränen. Nicht Liebestränen. Das ist das Ziel dieser Universität. Dann hast du das Examen bestanden. Wenn du beim Chanten in Bhava chantest, das ist ein Gemütszustand, wo du anfängst, Liebe zu Gott zu empfinden. Willkommen in dieser Universität des Heiligen Namens. Srila Prabhupada hat Betonung auf den Heiligen Namen, wird sehr klar in einem kleinen Lila, womit er uns als seine Devotees ziemlich aufregte, als das bekannt wurde. Weil, wie gesagt, es war nicht und ist nicht bei all den Studenten, dass die Agenda beim Chanten der Heiligen Namen Liebe zu Gott zu verspüren. Ich weiß nicht, ob du das auf deinen Herzenswunsch geschrieben hast, Oji, beim Chanten der Heiligen Namen Liebe zu Krishna zu empfinden. Aber das ist das Ziel dieser Universität. Prabhupada hatte damals den Juhu-Tempel entwickelt, ein sehr schöner Tempel. Wer von euch war im Hare Krishna-Land in Bombay, im Juhu? Auch doch schon einige, weitgereiste. Dirk, du warst auch da. Ist beeindruckend, oder? Ich glaube, Peter, du warst doch auch da und hast dort eine spirituelle Erfahrung gemacht. 6 Wochen sogar. Ist ein wunderschöner Marmortempel, sehr gut besucht heutzutage. Also unglaublich, da ist unglaublich was los am Abend. Ich habe ja mehrere Male dort gelebt, also für einen Monat sogar. Und da ist am Sonntag, man kann das nur bewältigen, den Besucherstrom, indem man eine lange Schlange organisiert, die ist kilometerlang, die so durch den Tempel kriecht, sodass alle Leute am Altar vorbeigehen und an den Sachen. Also alle. Es ist auch unglaublich, was los da. Sehr schön eigentlich, was das Predigen betrifft. Sehr, sehr nice. Nun, am Anfang, als alles noch ein bisschen in der Entwicklung war, war es noch nicht so. Dann, als Prabhupada den letzten Besuch hatte, 1977 wird es gewesen sein, hat sich Folgendes dort abgespielt. Prabhupada war dabei, seinen Körper zu verlassen. Er war schon sehr, sehr magert physisch so, und es war die letzte Zeit, und er hat das auch immer wieder vorsichtig angekündigt, um uns vorzubereiten. Wir wollten das nicht und konnten das auch nicht wahrhaben als seine Schüler, aber ja. Nun, Prabhupada hatte einen Freund, so nannte er ihn, einen Mr. Seth, der ihm sehr geholfen hatte, diesen Tempel zu errichten, und in dem Kontakt mit Prabhupada hat dieser Herr Seth sehr viel verstanden von Srila Prabhupadas Mission und hatte eine Gruppe von Familien um sich gesammelt, die sich jeden Sonntag trafen und von Morgengrauen bis zur Abenddämmerung chanteten. Sie sind so um 6 Uhr morgens angefangen und haben bis entweder 6 Uhr abends oder 7 Uhr abends, ich habe es glaube ich hier sogar aufgeschrieben, 6 Uhr abends nur den Hare Krishna Mantra gechantet, diese 50 Familien. Von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends nur den Hare Krishna Mantra. Und dann von 6 Uhr abends bis 8 Uhr abends Radha Krishna Bhajans. Also Jai Jai Radha Ramana Giridhari Giridhari Shyama Vanavari. So diese Radha Krishna Bhajans und verschiedene. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. tolles Programm. Von 6 Uhr abends, morgens bis 6 Uhr abends, wie viele Stunden sind das? 12 Stunden und dann nochmal 2 Stunden Bhajan, 14 Stunden. Das ist eine gute Tageseingliederung. Und an einem Sonntag sind die auch zum Hare Krishna Land gekommen und haben von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gechantet. Das Chanten wurde immer intensiver, weil sie wussten, dass Prabhupada zuhörte. Prabhupada saß mit geöffnetem Fenster in seinem Zimmer und hörte nur dem Chanten zu. Und sie wurden immer intensiver, weil sie hatten die Hoffnung, dass wenn sie so laut chanten, dass Prabhupada vielleicht runtergebracht wird. Aber Prabhupada konnte zu der Zeit bereits nicht mehr aus eigenen Kräften gehen. Er bereitete sich vor, er war wirklich, der Körper war, wie er sagte, nur noch Knochen und Haut. Konnte nicht mehr gehen. Dann fing eines der Ladies an zu singen, es war 6 Uhr, Jaya Radhe, Jaya Krishna, oh, Jaya Vrindavan. Super. Als Prabhupada das hörte, waren das starke Udipans, sodass die Tränen der Ekstase aus seinen Augen herausschwingen. Er sagte dann einem Diener, sie sollten die ermutigen, weiter so schön zu singen. Und Prabhupada sagte dann, als sie dann fertig waren um 8 Uhr, eigentlich sollten sie jetzt nicht mehr gehen, sondern sollten umziehen ins Hare Krishna Land. Prabhupada würde diesen 50 Familien den ganzen Juhu-Tempel geben, damit sie nur chanten können, von morgens bis abends. Denn er sagte, das sei seine Mission. Dass die Devotees nur chanten würden, von morgens bis abends. Wir fühlten uns, als wir das hörten, so ein bisschen vernachlässigt. Und wir? Die kriegen den Tempel und wir? Aber das war klar. Prabhupada sah die Devotees darin, dass sie chanten, voller Freude den heiligen Namen chanteten. Dass sie mit anderen Worten dieses Mysterium ergründen würden. Wir wollen uns ganz kurz von Gornitai verabschieden für kurze Zeit. Shishi Gornitai ki jai. Hare Krishna. Er sagte, ihr braucht nur da zu sitzen und zu chanten. Wir werden für euch sorgen, dass ihr essen könnt, schlafen könnt und so weiter. Nur das Chanten. Auch Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sein spiritueller Meister, sagte, geht in den Tempel und chantet den Heiligen. Er sagte zu seinen Schülern, sie sollten mindestens 64 Runden am Tag chanten. Nur das. Oft fragen wir uns als Hare Krishna Leute, das Chanten, also wenn ich meine 16 Runden unter Dach und Fach habe, dann bin ich eigentlich ganz schön froh, wenn ich ehrlich bin. Dann überkommt mich ein Gefühl der starken Erleichterung. Ich hab's geschafft. Ich kann mir nicht vorstellen, mehr zu chanten. Viele unserer Mitglieder sogar, das ist ja, wir müssen offen sein untereinander. Manche unserer Mitglieder chanten nicht mehr 16 Runden. Das muss man ganz offen sagen. Das ist leider eine Tatsache. Hare Krishna. So, was soll man jetzt sagen? Da kann man nichts zu sagen. Das ist einfach, wie es ist. Boah. Das wird aber, die Bewegung wird nicht glücken, wenn wir nicht chanten und wenn wir keinen Geschmack haben. Wir müssen deswegen uns tief im Inneren fragen, wie kann ich meinen Geschmack am heiligen Namen vergrößern? Was kann ich tun, damit ich voller Freude und Intensität den heiligen Namen chante? Das ist sehr wichtig, diese Frage sich zu stellen. Und ich glaube, die größte Inspiration ist Ajamir. Diese Geschichte hat Prabhupada sehr oft uns erzählt. Ajamil war ein Brahmana, der sich betätigte im spirituellen Leben, aber der leider durch den Kontakt mit einer, es lag an ihm, das war nicht die Schuld der Prostituierten, ganz wieder auf die weltliche Ebene kam und zu einem Raubmörder wurde. Ajamil zeugte, als er 88 Jahre alt war, das habe ich mir hier notiert, seinen letzten Sohn, der durch besondere Umstände Narayan genannt wird. Könnt ihr euch vorstellen, 88 Jahre, man sagt dazu in Deutsch, ein alter Bock war das. Das ist ein Schimpfwort, was man für einen Lustmolch, für einen lustvollen alten Mann gebraucht. Du alter Bock, sagt man, du solltest jetzt eigentlich langsam mal deinen Kurs finden und ein bisschen für 88 Jahre, Mensch, du fällst aus den Knochen und trotzdem hast du nur noch das eine im Sinn. Nicht so, so, das ist ein ermutigendes, ein liebevolles Schimpfwort in Norddeutschland. Du alter Bock. Dass der mal was merkt. Deswegen gebraucht man das. Väter, Söhne zu ihren Vätern sagen das manchmal und so weiter. So, Ajamil war noch mit 88 Jahren sexuell unglaublich aktiv. Das können wir da merken. Ihr könnt seine Ausrichtung daran sehen. Nun, zur Zeit seines Todes, als er so herüberging, schalteten sich seine Sinne nach und nach ab, bis er nur noch ganz schwach, ganz so gerade eben, so seinen kleinen Sohn Narayan, der da rumspielte, sah vom Sterbebett. Und plötzlich merkte er, Mensch, das ist jetzt der Tod, der kommt. Und schrie furchterfüllt, Narayan! In dem Augenblick überstürzten sich die Ereignisse. Die Yamadutas kamen herbeigeeilt, drei Yamadutas mit fürchterlichen, grotesken Körperaspekten kamen die herbei, drangen in ihn ein, zogen ein Seil um seine Seele herum und fingen an, ihn mit großer Kraft aus dem Körper zu ziehen. Er versuchte festzuhalten, er wollte nicht, er wusste, das waren die Sendboten des Todes, die wollten ihn in die Hölle hinabführen. Boah! War ja als Brahmana gebildet, er wusste schon, was das für Leute waren und wohin die mit ihm wollten. Narayan! Narayan! Schrie er. In dem Augenblick verklärte sich diese furchterregende, dieser Todeskampf eines alten Sündenbockes. Und die vier strahlende Vishnu-Dutas kamen herbei und sagten den Yamadutas, Stopp! Das muss leider ein bisschen dramatisch erzählt werden, außerdem wacht man ihn auf. Stopp! Ihr könnt nicht die Seele Ajamils mit euch nehmen. Obwohl Ajamil so sündig ist, dass er es verdient, zu sterben und bestraft zu werden in der Hölle, weil er den heiligen Namen Narayans gechantet hat in seinen letzten Momenten, ist er befreit von allen sündigen Reaktionen. Er kann nicht mehr mit euch kommen. Hare Krishna. Was sagt ihr jetzt? Das Chanten der heiligen Namen ist unsere große Chance, uns aus der materiellen Bestimmung von unserem Karma zu befreien. Ajamils Karma war es, in die Hölle, Gentlemen. Der hat nämlich viele Leute durch Strangulieren zu Tode gebracht. Der hat der hieß auch der Würger manchmal. Das war der Würger vom Wald geworden. Der hat Pilger umgebracht und hat sie durch Würgen ermordet. Ein grausamer Tod. Also es war wirklich ein Mörder. Der hatte mehrere Tode auf dem Kerbholz. Und der wäre in die Höhle abgewandt. So, das Chanten hat seine Bestimmung jedoch verändert. Als Ajamil aufwachte aus diesem traumatischen Moment, dachte er tief über das nach, was er gesehen hatte und gehört hatte. Und er kam zu einem Entschluss. Ich muss mein Zuhause verlassen. Ich habe keine Chance in der alten Umgebung. Ich bin zu verstrickt. Ich muss zu einem heiligen Ort gehen und dort weiter den heiligen Namen chanten. Und Ajamil brach schon bald auf, ging nach Haridwar, reinigte sich durch regelmäßiges Baden in der Ganga und wurde bald ein großer Devotee des Herrn wieder und war sehr begeistert in seiner spirituellen Praxis und er gab dann bald den Körper in völligem Krishna-Bewusstsein auf. Das war Ajamils Glorie. Ajamil hatte durch das Chanten der heiligen Namen vier Dinge bekommen. Erstmal die Gemeinschaft mit den Vishnu-Dutas, großen Devotees. Das wird auch bei uns funktionieren. Wenn wir den heiligen Namen chanten, werden wir mit großer Sicherheit gute Gemeinschaft um uns kriegen. Er bekam Unterweisung, wie man das Lebensziel erreicht. Und er bekam eine Chance, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Und zum Schluss bekam er Liebe zu Krishna und ging zu Krishna zurück. Prabhupada hatte... muss ich ran. Jetzt muss ich etwas tun. So muss der Devotee chanten. Er muss wissen, dass nur Krishna ihm helfen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Nur jemand, der seine materiellen Hoffnung erschöpft hat und einfach weiß, na, so funktioniert es nicht, ich werde nicht glücklich durch eine gute Arbeitsstelle, durch dies und jenes und jenes. Nur so einer kann richtig chanten, weil er sich, Königin Kunti sagt das, nur die materiell Erschöpften können sich richtig an dich wenden. Ein anderes Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, ist der Chataka-Vogel. Es gibt einen Vogel in Indien, den Chataka-Vogel. Der Chataka-Vogel muss trinken, aber er trinkt nur Wasser, was in der Wolke ist. Er trinkt niemals Wasser aus Seen, Teichen und schon gar nicht aus Pfützen. Wenn die Wolke dann endlich kommt, nach einem heißen Sommer, dann fliegt der Chataka-Vogel nach oben, ist total begeistert und schreit aus, Jalde, Jalde, gib mir Wasser und fliegt in die Wolke und betrinkt sich dumm und fiedelig. Nicht in der, so sollte auch ein Devotee nicht den Dingen dieser Welt mehr nachstreben, sondern nur Krishna wollen. Ich will Krishna. Seit vielen Millionen von Leben und Toten habe ich alles Mögliche gemacht. Yagyas und Sinnkarma und Yoga und Prana und alles Mögliche. Hat ja alles seinen Wert, aber ich will im Inneren Krishna, Haribol. Oder der Devodi soll chanten wie der Chakravaka-Vogel. Der Chakravaka-Vogel ist wie eine Art Flamingo und er hat einen Fluch. Das ist ein ernsthaftes Problem. Der Chakravaka-Vogel kann aus irgendeinem Grund nicht seine Geliebte treffen und die Geliebte nicht ihren geliebten Chakravaka-Vogel. In der Nacht wird das Problem besonders intensiv, denn natürlich wollen sich Liebende treffen und eine zärtliche Nacht haben. Hare Krishna Nitai, willkommen. Aber so die Chakravaka Flamingo schreit die ganze Nacht nach den Geliebten. Ach, komm doch und komm doch. Aber die Hoffnung bleibt unerfüllt. Sie werden aber immer mehr und immer mehr Hare Krishna, so musst du chanten nach Krishna, Nitai. Krishna musst du rufen. Ja, da nickt er nur. Gut. So muss man, das wird auch wie ein Liebender nach seiner Geliebten, so muss man chanten. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Malini kann dir nicht helfen, ist deine kleine Freundin, oder? Es ist super, man muss auch Freundschaften haben, Nitai, das ist durchaus richtig.
aber unsere ganze Liebe soll Krishna gehören. So, so, das ist ganz wichtig im spirituellen Leben, so mit Sehnsucht zu chanten, wie ein Kind nach der Mutter, wie der Durstige nach dem Wasser und wie der Geliebte nach der Geliebten. Hare Krishna. Was ist das wichtigste Merkmal in der Liebe? Das ist eine schwierige Frage. Da gibt es bestimmt tausend Antworten auf das. Ja? Man erwartet nichts, man gibt. Man will, dass es dem anderen gut geht. Ich würde sagen, Wilhelm, man kann ohne den anderen nicht leben. Was gibt es noch für Merkmale? Ja. Man ist eingleisig nur auf ihn fixiert. Zufriedenheit ist dabei. Man gibt dem anderen mehr als sich selbst.
Auch wenn man für den anderen was machen muss, was einem nicht passt,
auch wenn man für den anderen etwas machen muss, was einem nicht passt, tut man es trotzdem. Das sind alles gute Eigenschaften zum Chanten. Ich würde sagen, Liebe fängt an, wenn man aufmerksam wird auf jemanden. Da fängt es wirklich an. Ihr habt über hohe Stufen gesprochen. Ich möchte über eine sehr anfängliche Stufe sprechen. Man wird aufmerksam auf den anderen. Und so ist es auch beim Chanten der Heiligen Namen. Wenn du wirklich ins Chanten, liebevolle Chanten reinkommen willst, musst du zunächst einmal dich in der Aufmerksamkeit schulen. Dass man nicht abgelenkt ist von anderen Dingen, dass man nicht nachlässig ist und dass man auch nicht faul ist beim Chanten. Man kann die Abgelenktheit beim Chanten, die ein Riesenproblem darstellt, Vorsicht nicht, dass du dich einklemmst oder was. Also ich finde den super. Hare Krishna. Der wird bestimmt mal ein Wissenschaftler werden. Der untersucht alles so analytisch und präzise. Beim Chanten der Heiligen Namen, das ist mein letzter Punkt, ist es so, dass man Krishna ist sehr barmherzig mit denjenigen, die versuchen zu chanten, wie Ajamil. Der bekam die Mercy. Ihr werdet auch die Mercy kriegen, wenn ihr versucht zu chanten. Und die Chance bekommen, wirklich spirituell ermächtigte Devotees zu werden. Gut, möchte ich Krishna Chandra noch bitten zu warten, bis Krishna Chandra seinen Überblick gegeben hat. Der Überblick, du kannst fast eine Zeitung rausbringen, Krishna Chandra. Der Überblick wäre doch der spirituelle Überblick. Ich möchte heute gerne über ein Thema sprechen, was mich persönlich sehr bewegt hat in dem letzten Monat und was wir auch als Motto für das diesjährige Sommercamp in Dole, Südfrankreich benutzt hatten. Wir hatten ein sehr, sehr schönes und gut besuchtes Sommercamp und gleich am Anfang das Thema bekannt gegeben, Transformation des Herzens. Die Devotees hatten, um das Thema zu illustrieren, das eine Performance hergestellt. Es wurde eine Raupe gezeigt, die sich jeden Tag ein bisschen veränderte. Erstmal war sie in so einem Laub drin. Dann ging sie mit dem Vorderteil auf einen Blumengarten. Am dritten Tag war sie mitten im Blumentag und am vierten Tag war sie nicht mehr zu sehen. Am fünften Tag auch nicht mehr. Und am sechsten Tag geschah ein Wunder. Ich möchte euch das sinnbildlich gerne erstellen. Am ersten Tag sollte so die bedingte Seele gezeigt werden, die sich mit dem trockenen Laub des materiellen Lebens begnügt, mit den einzelnen Artikeln der Sinnenbefriedigung. Ein Sahneeis, eine gute Ausbildung, erfüllende Partnerschaften und so weiter sind aus dem spirituellen Blickpunkt her betrachtet wie trockenes Laub. Es hat nicht Saft, nicht Amrita, nicht wirklich Nektar. So, dann wurde gezeigt, wie die Raupe, wie die bedingte Seele ein bisschen Shraddha, Vertrauen in Krishna-Bewusstsein entwickelte und das wurde mit der Darstellung dargestellt, die Raupe ist im Blumenfeld jetzt, sie ist nicht mehr im trockenen Laub. Ich glaube, vielen von uns geht es so. Wir haben das materielle Leben ziemlich eingeschränkt und viele von uns haben es schon fast aufgegeben. Wir sind im Vorgang des Krishna-Bewusstseins, aber wir kosten noch nicht den wirklichen Amrita, den wirklichen Nektar des Krishna-Bewusstseins. Und uns wird uns irgendwann einmal klar, ich muss mich ganz tief im Inneren einer grundlegenden Umwandlung, einer Verwandlung unterziehen. Das wurde dann so dargestellt, dass die Raupe sich in einen Kokon einhüllte, sie verschwand. So kann es sein, dass ein Geweihter Krishnas oder ein Freund Krishnas, der einige Zeit sich mit dem spirituellen Leben befasst, plötzlich merkt, ich muss mich verwandeln. Ich muss mich sogar aus dem äußeren Leben, dem äußeren Leben eines Devotees ein bisschen zurückziehen und jetzt das innere Leben eines Devotees anfangen. Am letzten Tag dann war die Wandlung vollzogen. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten also all die vielen Leute, die da gekommen waren, da. Wir hatten ein Yagya zu Balaram gemacht, wo Balaram wirklich erschienen ist in den Feuern, Flammen und unsere Gebete angenommen hat, das ist eine ganz andere Geschichte, also sehr dramatisch wurde es. Und dann zum Schluss gingen zwei Devotees zu so einer Darstellung da. Also es war hing so ein Papierkreuz über den Raum, rissen das Riesenpapier runter und Man sah einen riesigen Schmetterling mit einer Flügelspannweite von mehreren Metern, der mitten in seinem Herzen Radha Govinda, wunderschön erleuchtete Deities, trug. Und die Gäste haben geschrien, nein, so was Schönes haben wir noch nicht gesehen. Und ihnen ist klar geworden, dass um wirklich Krishna bewusst zu werden, eine Transformation nötig ist, wie die von der Raupe zum Schmetterling. Eine grundlegende Umwandlung im Herzen. Im Herzen der bedingten Seele besteht ein Loch. Dieses Loch kann nur gedeckt werden, indem eine Person dort erscheint im Herzen. Das ist Krishna. Ohne dass Krishna in unserem Herzen erscheint, bleibt unser Herz oder bleibt da ein Loch, ein schwarzes Loch, was immer wieder Dinge auf sich nimmt. Viele Leute, die zum Krishna-Bewusstsein kommen, wissen das von früher, wie sie alles versucht hatten, dieses Loch zu stopfen. Autos, Partnerschaften, Universitätsexamensabschluss, Geld und so weiter und so fort. Dieses Loch besteht, mit so einem Loch kommen sie dann zum Krishna-Bewusstsein und verstehen irgendwann mal theoretisch, eigentlich müsste ich Krishna ins Herz bringen. Aber es ist so schwer, wenn das Herz nicht verwandelt ist. Und dann versuchen sie wieder eine Position vielleicht im Krishna-Bewusstsein. Sie wechseln Gurus im Krishna-Bewusstsein, Vorgänge im Krishna-Bewusstsein. Einfach nur um dieses Loch, diese Leere innerlich zu füllen. Aber das Loch verschluckt mehr und mehr und mehr, bis der Devotee dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt, Krishna muss ins Herz. Krishna, ich muss tief im Herzen Krishna bewusst werden und ihn auf den Thron installieren. Und über diese Transformation möchte ich heute sehr gerne mit euch sprechen, und dann habe ich eine sehr schöne Ansage zu machen, die, glaube ich, wichtig ist. Im Indischen heißt es, einen Charakter zu verändern ist schwieriger als die Himalaya-Berge zu bewegen. Habt ihr das vielleicht bei euch auch schon gesehen? Man kann viel versuchen, aber es ist nicht so einfach. Zum Himalaya-Berg, sagen wir mal, dem Shiva-Link hinstellen und versuchen es zu bewegen, ist sehr schwierig. Ja. Ich glaube, selbst Bhima hätte seine Schwierigkeiten damit, die Himalaya-Berge zu bewegen, obwohl er hat eine ganze Bergspitze einmal abgebrochen und es als Bhima-Pool, als Bhima-Brücke benutzt. Die Transformation des Charakters ist etwas, was sehr wichtig ist im spirituellen Leben. Im Mittelalter gab es hier im deutschsprachigen Raum die sogenannten Alchemisten, die sich sehr mit der Umwandlung des Menschen oder des Herzens befassten. Die Alchemisten versuchten, das Prinzip zu entdecken, was zur Umwandlung des Herzens nötig war. Und sie taten dies zunächst einmal, indem sie der Formel auf die Spur kommen wollten, die gewöhnliches Kupfer in Gold umwandelte. Sie dachten nämlich, diese Formel, die hilft, gewöhnliches Kupfer in Gold umzuwandeln, werden wir auch irgendwie auf die menschliche oder sagen wir mal die Charakterumwandlung anwenden können. Dieses Prinzip, dem wollen wir auf die Spur kommen, indem wir zunächst einmal auf naturwissenschaftliche Art und Weise das tun. Was wäre nötig, um Kupfer in Gold umzuwandeln? Man müsste ganz tief in der atomaren Struktur dieses Stoffes eine Umstrukturierung vornehmen. Dazu würden unglaubliche Kräfte freigesetzt werden müssen, so stark wie sie bei der nuklearen Kernspaltung nötig sind. Es ist möglich, das zu tun, so sagt uns die Wissenschaft, aber es ist ein unglaublich kraftaufwendiger Prozess, der dort vonnöten ist. Sanatana Goswami erklärt, dass durch eine echte spirituelle Einweihung, wo sowohl der Schüler als auch der spirituelle Meister angeschlossen sind an eine Parampara, dass eine Schülernachfolge oder Traditionsfolge, eine solche Umwandlung möglich ist. Und Sanatana Goswami gebraucht ein Beispiel. Er sagt, genauso wie Eisen in Gold umgewandelt werden kann durch einen bestimmten alchemistischen Vorgang, er kannte anscheinend diesen Vorgang, so kann auch durch das Prinzip der Diksha, der Einweihung, ein echter Schüler von einem echten spirituellen Meister, kann ein Sutra mit ganz geringen Charaktereigenschaften zu einem Brahmana werden. Es ist möglich, eine solche Charakterumwandlung zu machen. Viele Menschen, die sich einem spirituellen Leben Vorgang zuwenden, haben sich sehr viele Gedanken gemacht über den Begriff Liebe, weil sie wissen, dass Liebe diese Umwandlung im Herzen ermöglichen kann. Aber wenige sind bereit, sich wirklich auf diesen Umwandlungsprozess einzulassen. Was man sehr oft findet in spirituellen Bewegungen, auch in der Hare Krishna Bewegung, sind Menschen, die eine äußerliche Umwandlung vornehmen. Sie kleiden sich anders und sie begrüßen sich mit einer anderen Sprache. Statt Hallo sagen sie Haribol und tun sich sogar Tilak auf den Stern tun und so weiter und so fort. Aber sie haben, sagen wir mal, ihre Ressentiments, ihren Rückhalt oder Vorbehalte, sagt man, sich einzulassen auf diese wirkliche Transformierung des Herzens. Das ist ihnen zu anspruchsvoll. Doch ohne diese Transformierung des Herzens, und ich möchte gleich sagen, was das bedeutet, ist es nicht möglich, wirklich spirituelles Leben zu kosten. Und das Herz bleibt ein Loch, durch das wir hoffnungslos und schließlich verzweifelt immer wieder verschiedene Dinge ziehen, ohne wirklich zufriedengestellt zu werden. Die äußere Verwandlung nützt nicht viel. Seht mal, ich könnte theoretisch eine Kupferplatte golden anmalen. Und vielleicht würden einige mir glauben, du hast pures Gold. Aber das Wetter glaubt es nicht. Wenn wir diese golden angemalte Kupferplatte in den Regen oder einen Winter von Heidelberg stellen, würde die Kälte und der Niederschlag, also der Regen, diese goldene Farbe abperlen lassen. Blättert ab und fällt unbeachtet auf den Boden. So ist es auch, hilft es nicht viel, eine äußere Umwandlung zu machen. Wenn die Tests kommen, die das Leben für uns bereithält und die Krishna persönlich für uns arrangiert, weil Krishna will, dass wir echte Devotees werden. Und er will uns helfen und schickt uns deswegen Tests. Dann blättert das ab, die Farbe. Und es wird ganz klar, ach, ich bin ja noch ein gewöhnlicher Materialist, der ein bisschen mehr Glück hat, weil ich von spirituellen Dingen weiß. In der vedischen Schrift gibt es viele Beispiele von solchen Yogis, die sich äußerlich der Transformation zugewandt haben, aber innerlich nicht die Transformation nachvollzogen haben. Es gibt zum Beispiel das Beispiel von Shobari Muni. Shobari Muni wollte meditieren und ging deswegen zum Grund eines Flusses, wo er auf mystische Art und Weise meditierte. Er gewann die Lebensenergie aus dem Wasser, ohne Kiemen zu haben. Er konnte das durch seine yogische Kraft so arrangieren, dass er unter Wasser nicht erstickte, sondern versorgt wurde mit der wichtigen oder der überlebenswichtigen Lebensenergie Prana. Irgendwann einmal, an einem folgenschweren Tag, kamen zwei Fische und korpulierten vor ihm. Korpulierten heißt in Hochdeutsch, hatten Sex miteinander. Und als er das sah, wurden in ihm plötzlich die Eindrücke, die noch nicht erfüllten Wünsche, die aber noch tief innen da waren und noch nicht transformiert waren, aufs Neue erwacht und er wurde agitiert im Geiste. So, wenn ein Yogi agitiert ist im Geist, oder ein Hare Krishna Yogi agitiert ist im Geist, ist nicht mehr richtig spirituelles Leben da. Und beim Yogi äußerte sich das darin, dass er nicht mehr seine Yoga-Praxis aufrechterhalten konnte, verzweifelte und schnell paddelte er an die Wasseroberfläche und holte Luft und sagte Mist. Dann ging er an Land und wusste, er hat materielle Wünsche. Er ging an den Königshof, benutzte seine Rest-Yoga-Shakti, um sich in einen wunderschönen Mann zu verwandeln. Ja, so dass er nicht mehr so albenbesetzt und verfilzt aussah. Und heiratete die 50 heiratsfähigen Töchter des Königs Mandahata. 50, nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. 50! Und führte ein ausschweifendes Grihastha-Leben. Am Ende seines Lebens bekam er die Kurve, wie man sagt. Er erkannte, meine Sinne habe ich versucht zufriedenzustellen, mein Geist habe ich zufriedenzustellen, aber ich bin immer noch unzufrieden, das Loch ist immer noch da und verlangt nach mehr und mehr und mehr. Dann betete er, O Rishikesh, O Krishna, Herr der Sinne, bitte beschäftige mich in deinem liebevollen Dienst, und instruierte seine 50 Frauen, die allesamt das verstanden, Devotees von Krishna zu werden, am Ende des Lebens. Selbst ein Yogi, der so viel erreicht hatte, dass er sich unter Wasser meditierend von Prana-Energie erhalten konnte, hatte nicht das Herz transformiert. Was bedeutet es denn, das Herz zu transformieren? Patanjali sagt, das Herz ist der Ort, wo die Wünsche entstehen und wo die Wünsche auch vergehen können, wenn das Herz transformiert ist. Das Herz zu transformieren heißt, die Wünsche zu transformieren, umzuwandeln. Statt, was das ganz konkret bedeutet, statt ständig nur sich selber in den Vordergrund zu stellen und die eigenen materiellen Wünsche, die sprudeln und sprudeln und doch nie zufriedengestellt werden können, muss der Bhakti-Yogi, der Devote Krishnas, versuchen, Krishnas Wünsche zufriedenzustellen. Statt eine Anhaftung an die Materie und an materielle Dinge zu haben, muss der Devote Krishnas eine Anhaftung für Krishna entwickeln. Und diese Anhaftung an Krishna kann nur sich entwickeln durch Liebe zu Krishna. Die Liebe zu Krishna muss sich entwickeln. In den Schriften hören wir das wundervolle Beispiel von Bilwa Mangala. Bilwa Mangala, dem großen Frauenheld. Bilwa Mangala, der selbst als Mönch noch versuchte, eine wunderschöne Frau dazu zu bewegen, mit ihm den Körper an den Körper zu reiben. Bilwa Mangala verstand irgendwann einmal, ich kann so nicht weiterleben, ich kann doch nicht ein betrügerischer Mönch sein. Und er machte sich auf den Weg nach Vrindavan. Zu der Zeit hatte er sich das Augenlicht geraubt, hatte sich selber verstümmelt, weil er merkte, bin so angehaftet, ich muss was tun. Viele Mönche, auch christliche Mönche, wie zum Beispiel Origenes, die versucht hatten, ernsthaft das Zölibat aufrechtzuerhalten, die aber immer wieder merkten, wie die starken Wünsche nach Sinnenbefriedigung in ihnen auftraten, haben sich selbst verstümmelt. Etwas, was wir also keinesfalls in unserer Bewegung befürworten. Außerdem funktioniert es nicht. Denn der Geist bohrt ja weiter. Ist ja nicht eine Frage der Organe, die Anhaftung. Die Frage der Anhaftung ist eine Anhaftung des Geistes. Der Geist ist noch nicht an. So Bilwa Mangala Thakur ging blind, tapsen nach Vrindavan. Und plötzlich hörte er eine Stimme. Baba, Baba. Ja. Wohin willst du denn?
Ich will nach Braj, dem Lande Krishnas, aber ich bin blind. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Baba, kein Problem, ich gehe auch nach Vrindavan. Gib mir deinen Stab.
Und der Junge mit der anziehenden Knabenstimme zog Bilwa Mangala nach Vrindavan. In Vrindavan angekommen, sagte der Junge, Baba, ich hol dir schnell Milch. Und brachte ihm am Abend Milch. Und als Bilwa Mangala diese Milch trank, wusste er hatte Amrita getrunken, den Nektar, denn sein Herz wurde zufrieden.
Wohin gehst du denn jetzt, Junge? Fragte er. Und der Kleine sagte, ich gehe zu meiner Mutter. Ich komme vielleicht morgen wieder.
Nächsten Morgen kam er wieder und immer wieder. Irgendwann wusste Bilwa Mangala, dieser Junge ist kein gewöhnlicher Junge. Und er fing an, Gedichte zu schreiben und den Jungen immer wieder diese Gedichte vorzutragen. Der Junge sagte, sehr schön, sehr schön. Eines Tages wurde Bilwa Mangala so bewegt, dass er sich vor den Jungen stürzte, in die Füße ergriff und sagte, wer bist du? Wer bist du?
Ach, stell diese Frage nicht, Baba. Ich bin nur ein Kuhhirtenjunge. Und der Junge lachte und verschwand schnell wieder.
Jeden Tag dachte Bilwa Mangala Thakur, wer war das? Eines Tages, als er genügend geläutert war im Herzen, wusste er, wer es war. Dann bei der nächsten, und er rief immer wieder, Krishna, Krishna, komm zu mir. Krishna, den ich gepriesen habe in meinen Werken, komm zu mir. Eines Tages hörte er die Flöte und das Lachen des Jungs. Und er stürzte sich vor ihm und sagte, lass mich dich einmal sehen, nur einmal sehen. Da lachte der Junge und da zeigte ihm seine transzendentale Form als Krishna. Doch Bilwa Mangala weinte, oh, ich Sünder, ich habe dich beschrieben, ich habe geschrieben, dein Gesicht ist so schön wie der Mond, aber wie konnte ich dein Gesicht mit dem Mond vergleichen, du bist doch viel schöner. Und der Mond fing an zu klagen, ach, wie konnte ich mit dem Gesicht Krishnas verglichen werden? Ich bin doch so schrecklich hässlich. Und er fiel herunter vom Firmament, brach in 10 Mondstücke. Und diese 10 Mondstücke suchten Zuflucht bei den 10 Nägeln Krishnas. Und deswegen haben die 10 Nägeln von Krishna die Ausstrahlung von Monden. Die werden als 10 Monde beschrieben. Bilwa Mangala war nun entfacht von Bhava, von transzendentaler Liebe zu Krishna. Und eines Tages sagte Krishna, komm, es ist genug, komm mit mir nach Goloka Vrindavan. Und so trug Krishna Bilwa Mangala in die ewige spirituelle Welt, wo er ihm seine ewige spirituelle Form gab.
Bilwa Mangala Thakur war so ein Frauenheld gewesen, ihr könnt es euch nicht vorstellen.
Selbst am Tag, wo sein Vater in der Feuersbrunst des Kremationsfeuer verbrannte, hatte er in sich solche starken Wünsche, dass er eine Prostituierte im Wald aufsuchte. So einer war er. Aber auch sein Herz war transformiert worden durch Krishnas Hilfe. Die großen Devotis Krishnas sagen, alleine kann ich dieses Herz nicht transformieren. Es ist zu viel nötig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nach so und so vielen Jahren spirituelles Leben merkt ihr vielleicht auch manchmal noch, dass da was nötig ist im Herzen. Es geht nur, Tumi Rishikesha, du bist Rishikesha, Herr der Sinne, auch Krishna, wenn du in mein Herz kommst. Wie kann Krishna in unser Herz kommen? Wo ist Krishna überhaupt?
Von wo willst du Krishna herholen, Jan, damit er in dein Herz kommt? Gute Frage, ne? Bhagavad Dharma, was ist dein Vorgang? Udavadi, woher Krishna nehmen, dass er ins Herz kommt? Alexander. Krishna ist bei seinen Geweihten. Krishna ist auch gegenwärtig im heiligen Namen. Srila Vrindavanas Thakur sagt, dass es 4 Quellen von Krishna gibt. Dem heiligen Namen, oh ja, dem Srimad Bhagavatam und den Devotis Krishnas. Ganga Devi, Tulasi Devi und dem reinen Devoti Krishnas, dem wandernden Devoti Krishnas. Überall ist Krishna gegenwärtig. Irgendwo müssen wir Krishna herbekommen. Irgendwo müssen wir hingehen. Wir können es nicht tolerieren, mit diesem anatomischen Loch noch lange rumzugehen. Mit diesem Loch im Herzen. Das ist lebensgefährlich. Jedenfalls, was unser spirituelles Leben betrifft. Hare Krishna. Krishna ist auch gegenwärtig in Form der transzendentalen Bildgestalt. Und ich möchte heute, weil wir uns hier treffen im Shishigor Nitai Mandir. Was machen Gor Nitai gerade? Prasadieren? Also essen. Oh ja. Wann kommen sie ungefähr? Nicht, keine Eile. 5 bis 10 Minuten höre ich, sehen wir sie wieder. Die Deities von Gor Nitai sind auch in der Lage, sind auch Krishna. Krishna Balaram. Können in unser Herz hineingehen. Und ich möchte euch sehr gerne sagen, wie das möglich sein kann. Ich möchte ein bisschen über Darshan heute sprechen. Es gibt 3 Arten von Darshans. Der Darshan eines Materialisten, Darshan heißt den Deity anschauen, der Darshan eines Menschen, der zwischen dem materiellen und dem spirituellen Bewusstsein ist, und dem Devoti, in dessen Herz Rasa ist, der transzendentale Wohlgeschmack. Der Materialist sieht Krishna auf dem Altar als eine Figur aus Metall oder Holz. Derjenige, der ein bisschen weiter geht, sieht Krishna auf dem Altar als eine symbolische Darstellung Gottes. Es ist ein Symbol, wie die heilige Om-Silbe, oder es gibt andere Symbole Gottes. Manche sehen das Kreuz als ein Symbol Gottes an. Es gibt verschiedene Arten von Symbolen Gottes, die symbolisch darstellen, dass das Gott ist. So sieht auch der, und derjenige, dessen Herz voller Rasa ist, dessen Herz voller Shraddha ist, Shraddha und Rasa, der sieht auf dem Altar Krishna, der seine Lilas ausübt. Ein solcher Devoti war Govinda Ghosh. Und ich möchte euch ein bisschen von Govinda Ghosh erzählen. Das ist also der Super-Devoti. Govinda Ghosh, Hare Krishna. Sofort, ich muss gerade mal hier eine verborgene Erinnerungskartei aufschließen. Das geht ganz schnell. Govinda Ghosh, Govinda Ghosh. Wisst ihr, dass der Geist der beste Computer ist? Besser keinen Computer kaufen, sonst versiegt die Quelle des Geistes. Govinda Ghosh, hier. Govinda Ghosh war der Assistent von Chaitanya Mahaprabhu, der Inkarnation Krishnas, der Haltung des Devotees. Sie machten eine Reise und Chaitanya Mahaprabhu bat Govinda Ghosh zu kochen, und Govinda Ghosh ging los und kochte Reis und Sabjis und brachte sie dem Herrn dar. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu gegessen hatte, fragte er Govinda, bitte bring mir eine Haritaki-Frucht. Eine Haritaki-Frucht ist eine Frucht, die man isst und die Verdauung anregt, danke. Govinda Ghosh musste für mehrere Stunden durch das Dorf gehen, bis er endlich eine Haritaki-Frucht hatte. Als er merkte, es ist eine Stunde, mehrere Stunden wartet Chaitanya Mahaprabhu schon, dachte er bei sich, ich werde mehrere Haritaki-Früchte erbetteln von dieser Quelle, also wo ich das kriege, denn morgen wird der Herr garantiert wieder eine Haritaki-Frucht haben wollen und ich will ihn nicht wieder mehrere Stunden warten lassen. Und er brachte dem Herrn also eine Haritaki-Frucht. Chaitanya Mahaprabhu bat ihn am nächsten Tag wieder um die Frucht. Und Govinda Ghosh mit großem inneren Glück sagte, hier mein Herr ist die Haritaki-Frucht. Oh, so schnell? Gestern hat es mehrere Stunden gebraucht und heute hast du es sofort gegeben? Wie kommt es? Mein Herr, ich habe welche zurückgehalten, ich habe welche gespeichert. Oh, sagte Chaitanya, das ist nicht gut für einen Sachtmönch. Du bist nicht mehr qualifiziert, du bist kein Brahmachari, du solltest heiraten. Haushälter bewahren Dinge auf. Mönche leben ganz und gar abhängig von Krishna. Oh mein Herr, ich wollte eigentlich mit dir reisen, ich wollte nicht sesshaft werden. Nein, Govinda Ghosh, es ist nicht so schlimm. Werde ein Haushälter, du wirst ein guter Haushälter werden und ich werde zu dir kommen. Es ist so und so an der Zeit. Haushälterleben kann man auch sehr Krishna-bewusst leben. So, Govinda Ghosh ließ sich dann nieder und eines Morgens war er am Baden in der Ganga und wie er so badete, und er war immer voller Trennung, er weinte immer, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, du hast mich hier, mich niederlassen lassen, ich habe geheiratet, wie du es wolltest, aber ich sehne mich so stark nach dir, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. Sri Krishna Chaitanya. Super, jetzt Chaitanya gekommen. Wenn immer ein Devoti richtig nach Krishna ruft, muss Krishna kommen. Es ist sein Gelübde. So Govinda Ghosh ging eines Tages in den Fluss hinein, in die Ganga und badete. Es war noch früh morgens. Und noch sehr dunkel, aber Govinda Ghosh war diesen Weg mehrere Male gegangen. Er fand seinen Weg. Und als er so badete, spürte er, dass etwas an seinem Körper dran kam. Und er nahm das, ach jetzt, ich muss baden, und warf es ans Ufer. Er dachte, es sei ein Baumstamm oder etwas, so etwas. Verbrachte den ganzen Tag mit einem sehr unruhigen und schlechten Gefühl. Und als er am Abend schlief, erschien ihn Lord Chaitanya und sagte, ich bin jetzt gekommen in meiner Krishna-Form zu dir und du hast mich einfach an das Ufer geworfen. Schlimm! Lauf sofort zurück und hol mich, ich warte dort auf dich. Govinda Ghosh lief und lief zu der Stelle, wo er sein Bad genommen hatte und dort sah er, im Mondschein stehend, auf einer Flöte spielen, einen wunderschönen Deti von Gopinath Krishna. Hare Krishna. Er brachte seine Ehrerbietung dar, nahm diesen Gopinath Deti mit nach Hause, verehrte ihn dort täglich. Eines Tages nun, er hatte schon ein Kind gekriegt, ein Sohn, er war wohl 4-7 Jahre alt, 4-7, so in dem Alter. So wie, ja, haben wir im Augenblick keine Vierjährigen, oder? Nee, die spielen woanders. 4 oder 7. Wie alt ist Nanda Gopal? 2. Ach, noch sehr klein, ja. Eines Tages ging Govinda Ghosh und musste irgendwas erledigen und sagte zu seiner Frau, heute ist es an der Zeit, dass unser kleiner Sohn mal lernt zu opfern. Und er holte seinen Sohn und sagte, Mami wird heute kochen und du wirst das Essen reinbringen in den Altar und es opfern. Stell es einfach hin, läute mit der Glocke und geh dann raus und warte, bis Krishna gegessen hat, komm zurück und räum ab. Dann bringst du es zu der Mutter nach Hause, also zur Mutter, und dann ist es Mahaprasad und wird verteilt. So, der Kleine tat, wie ihm geheißen, er brachte ein Plate mit Prasadam rein und läutete und guckte. Gopinath, du setzt dich ja gar nicht hin und isst. Gopinath, ich bin nicht so Expert, ich bin nicht so ein super Pujari, aber bitte komm und iss. Iss, Gopinath. Gopinath. Krishna wurde unruhig. Der will, dass ich mich hier hinsetze. Und schließlich sagte er, wie soll ich denn das machen? Ich bin Deti. Ich kann mich nicht bewegen. Ich esse anders. Ich schaue einfach auf die Speise und akzeptiere das. Sei damit zufrieden. Es ist jeden Tag so gemacht. Der Kleine sagte, nein, du wirst hungrig werden und total abmagern. Bitte ess. Gopinath kam also herunter vom Altar, setzte